Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Jung-Podcast unter der Überschrift »Wie man sich von Albträumen erfolgreich befreit«. Peter Kaiser ist Geschäftsführer der Kaiser Am GmbH in Forchheim, einem der modernsten Planungsbüros in Deutschland. Angefangen hat alles mit dem Handwerksbetrieb seiner Eltern. Aus diesem Betrieb hat Peter Kaiser ein Unternehmen geschaffen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, den Albtraum des Bauens in ein Traumprojekt zu verwandeln. Sein Unternehmen plant nicht nur, sondern ist auch in der Forschung aktiv. Darüber möchten wir mit ihm sprechen. Wir, das sind Gion Prees-Esbach, BIM-Koordinator bei Jung, und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, das war bislang immer Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung, und ich, Sie werden gemerkt haben, ihr werdet gemerkt haben, dass es einen Wechsel gegeben hat. Georg widmet sich fortan anderen Aufgaben und wir werden auch das Podcast-Format Wechselspannung sukzessive auch mit wechselnden Moderatoren haben. Und die Spannung bleibt dabei natürlich erhalten und wir werden dabei auch immer Fachleute zu spezifischen Themen einladen. Dies ist heute der Fall. Deshalb ist Gion Prees-Esbach bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Und welche Funktion er hat, warum wir ihn eingeladen haben, das wird sich aus dem Podcast ergeben im Gespräch mit Peter Kaiser. Ganz herzlich willkommen, Peter. Die Grüße gehen vom Oberallgäu nach Forchheim. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir dich heute hier zu Gast haben. Und ja, jetzt übergebe ich mal an Gion.
Hallo und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank für die Ankündigung, Elmo. Ich bin BIM-Koordinator bei Jung. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, den Bereich BIM bei Jung zu verantworten. Bin von Hause aus Architekt, habe also Architektur studiert, fand aber immer Planungsdaten oder eine digitale Planungsmethode super spannend. Und da Jung seit 2016 bereits mit BIM-Daten unterwegs ist und das Angebot stetig ausweitet, habe ich hier die Aufgabe bekommen, seit letztem Jahr die BIM-Daten zu verwalten.
Nun freue ich mich, dich, Peter, begrüßen zu dürfen.
Euer Unternehmen wurde in den 1970ern gegründet von deinen Eltern. Da fände ich es natürlich jetzt spannend zu erfahren, wie der Werdegang war. Erzähl mal ein bisschen von dir und eurem Unternehmen.
Ja, gern. Danke, dass ich heute hier sein darf aus Franken. Ich bin der Peter Kaiser. Ich bin seit vielen Jahren in der Elektrotechnik. Mein Papa hat eine Elektrofirma in Forchheim. Und seit ich ein Kind war ich dabei, seit 95 hauptamtlich, habe es später übernommen. Und seit vielen Jahren bin ich Sachverständiger vor Gericht und habe gesehen, dass das Thema EU-Bürokratie und Facharbeitermangel immer mehr auf uns zukommen wird. Und habe mich vor Jahren entschieden, mein Unternehmen weiterentwickeln zum Fachplanungsbüro für technische Gebäudeausstattung. Bin jemand, der hier beide technisch sehr interessiert ist. Heute nennt man das Thema BIM. Wir in meinem Hause haben seit 2008 bereits mit 3D-Methoden gearbeitet und inzwischen habe ich die Ehre, dass ich bundesweit Building Information Modeling in der Elektrotechnik am Bau verantworten darf, weil ich einerseits der Vertreter des Zentralverbandes der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke, also des Bundesverbandes der 50.000 Elektrofirmen, sein darf und andererseits der Vorsitzende des Deutschen Normenkomitees für BIM beim VDE.
Vielleicht kannst du, Peter, nochmal zur Aufstellung überhaupt deines Unternehmens, Mitarbeiterstruktur, wo so die Besonderheiten sind, auch natürlich, wie weit dein Aufgabenfeld regional, geografisch reicht. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen konkretisieren.
Also generell sind wir ein Fachplanungsbüro für technische Gebäudeausstattung. Wir machen mindestens die Planung für Elektro- und Heiz- und Sanitär, gerne aber auch mehr als Generalplaner. Wir sind jetzt kein riesiges Unternehmen, circa 10 Leute im Bereich der Elektrotechnik und 5 im Bereich der Heiz- und Sanitär. Aber das ist auch gar nicht mehr so wichtig. Die Größe, weil mit den modernen Methoden, über die wir heute sprechen, mit der Digitalisierung, ganze Bereiche von Arbeit, die Maschine übernimmt, wegfallen und man mit weniger Leute viel besser und qualitativ hochwertiger arbeiten kann. Was tun wir? Wir planen große und komplexe Gebäude, gerade auch komplexe, mindestens Smart Homes, auch welche mit Mediensteuerungen in teuren Wählen, aber auch in großen Gebäuden mit 700 Wohnungen, sehr digitalisiert, sehr modern, einfach auch überlegend immer wieder, was kann man noch optimieren? Ich liebe meinen Job, wie meine Mitarbeiter auch. Wir unterscheiden uns auch ein bisschen von anderen Planungsbüros. Planerzunft hat ein System immer ein Problem. Die meisten von den Planern im Bereich Elektroheizung Sanitär sind Akademiker. Und es ist wahnsinnig schwierig, die Komplexität von Elektro- und Heizung Sanitär heute zu studieren und dann anschließend Firmen anzuleiten, die oft groß sind, ganze Rechtsabteilungen haben. Das unterscheidet uns ein bisschen. weil wir aus der Praxis kommen. Wir sind alle gelernte Programmierer für alles Mögliche, haben alle schon installiert, haben alle schon angeboten und so weiter. Das macht uns ein bisschen anders und deswegen sind wir auch gut gebucht, weil viele froh sind, mal einen Planer zu haben, der von der Materie wirklich auch was versteht, der auch mal echte Betreuung macht, echt mal Firmenanleiten unterstützen kann, der auch Pläne abgibt, Dokumentationen komplett, so wie es in Deutschland gefordert ist, mit denen die Firmen auch was anfangen können. Und wenn Sie in dem Podcast vielleicht viele Elektrofirmen zuhören, ja, ich weiß, die meisten Elektrofirmen haben sehr negative Erfahrungen mit Fachplanern. Das würde euch bei Projekten mit uns nicht geschehen. Bei uns kriegt man wirklich Pläne, mit denen man ab dem ersten Tag arbeiten kann und die tatsächlich so umgesetzt werden können.
Das Wunderbare aus meiner Sicht ist in der Elektroplanung oder in der TGA im Allgemeinen, dass man merkt, dass die Digitalisierung hier wirklich funktionieren kann und sollte. Allgemein ist die Planung der TGA ein sehr komplexes Gebilde und wenn man da in 3D plant, werden da schon sehr große Mehrwerte generiert dadurch. Warum denkst du, trauen sich einige deiner Kollegen nicht, diesen Schritt zu gehen?
Ob sich die nicht trauen oder andere Gründe haben, weiß ich nicht, wie man es formulieren kann, aber ich bin jemand, der meinen Job gerne macht und wir waren in diesem Land, Deutschland sind wir mal groß geworden, in den 70er, 80er Jahren, in Bayern, Baden-Württemberg und anderen Bundesländern natürlich auch Menschen nächtelang getüftelt haben, um besser zu sein als die Konkurrenz, als der Mitbewerb. Und dieses Denken ist irgendwie verloren gegangen. Wenn ich meinen Job gerne mache, ihn liebe, dann muss ich mich für sowas interessieren. Und dann kann ich doch nicht sagen, haben wir schon immer so gemacht. Und vor allem können wir schon deswegen nicht, haben wir schon immer so gemacht, sagen, weil der Bau ist nicht mehr das, was er war. Wir haben seit Energieeinsparverordnung und dem Brand am Düsseldorfer Flughafen und vielen, vielen anderen Dingen eine Komplexität am Bau, die einfach mit der alten Methode 2D-Plan nicht mehr möglich ist. Und es muss ja nicht immer Berliner Flughafen oder Elbphilharmonie sein. Aber das, was Elektrofirmen, was wir alle draußen erleben, in vielleicht 50% der Projekte, diese Problemchen, das Verstecken, das schnell noch lösen, das sind ja Themen, die gibt's einerseits nur im Bau. Die Autoindustrie sind 40 Jahre voraus. Das gibt's aber oft auch nur in Deutschland, weil wir inzwischen eine Denke haben, die sehr bedenklich ist. Das heißt, man muss doch auch mal überlegen, wenn ich immer am Wochenende arbeite, wenn ich ständig nicht fertig wäre, wenn wir ständig Fehler machen, wie kann ich das lösen? Und das kann man durch BIM lösen. Wir sind eines der ersten Büros. Du hast ja gerade gesagt, 3D, wir reden ja von 7D. Die fünfte Dimension zum Beispiel ist BIM to AFA. Das ist bei uns Planen heißt es. Wir machen die Kosten, die LVs nicht mehr manuell, sondern macht unsere Software. Das geht beim Handwerker genauso künftig. Wir stehen da in Verhandlungen mit großen Softwarehäusern als ZVEH, damit Angebote automatisiert gemacht werden. Das ist überhaupt keine Utopie und nicht weit weg, sondern wir nutzen die Möglichkeiten, dass wir mit diesen Methoden so viel Arbeit wegnehmen, die Maschine macht, dass wir für das Echte wieder Zeit haben, mit Leidenschaft wieder planen können.
Bevor wir das Thema etwas noch vertiefen, vielleicht mal schon die Kernfrage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich denke, nicht jeder kann mit BIM etwas heute schon anfangen. Vielen ist das auch noch gar nicht so ganz transparent. Du hattest ja auch erwähnt, ihr sucht Softwarehäuser oder arbeitet mit Softwarehäusern zusammen, dass dort erstmal eine einheitliche Lösung kommt. Ich denke, es geht ja auch um die Schnittstellenproblematik, aber vielleicht mal gerade unter unseren Zuhörern und Zuhörern befinden sich viele Elektrohandwerker. Vielleicht kannst du einfach so im Kern mal die Vorteile, auch den aktuellen Stand von BIM beschreiben. Ist das schon implementiert? Grob, wie viel Prozent der Handwerksbetriebe beschäftigen sich intensiv damit? Wie sieht das in Zukunft aus? Muss das jeder machen oder ist das nur für Hightech-Betriebe?
Also generell gehen wir mal davon aus, dass es noch nicht so viele sind, vielleicht 5%. Aber es ist jetzt leider keine aussagekräftige Zahl, weil es viel mehr tun sollten. Natürlich muss es niemand, natürlich kann man es niemand vorschreiben, aber der Markt entwickelt sich momentan dramatisch. In Deutschland werden seit 2022 in allen Bereichen, aber vor allem im staatlichen Bereich, viele Projekte auf BIM umgestellt. Ganze Industriebetriebe stellen auf BIM um. Es wird nicht mehr lange dauern und der erste Betrieb wird das Problem haben, dass er bei Projekten nicht mehr dabei sein kann, nicht mehr anbieten kann beim Staat zum Beispiel. Und Staat heißt viel, auch jede geförderte Kindertagesstätte, jede Lebenshilfewerkstatt, all die kriegen Fördermittel. Das wird nicht mehr lange dauern, bis das so weit ist. Aber es gibt auch Betriebe, die einen großen Teil ihrer Mitarbeiter in der Industrie haben und die sich gar nicht bewusst sind, dass genau dieser Industriebetrieb seit Jahren auf BIM umstellt und es könnte für die Existenz bedroht werden, wenn morgen dieser Betrieb sagt, kein Problem, machen wir gerne alles, wir lieben euch, wir mögen euch, aber ab morgen macht er das bitte mit BIM. Und ja, es betrifft alle Unternehmen im Elektroinstallationssegment, die mit Projekten zu tun haben, wo sie eine Werk- und Montageplanung oder eine Bestandsdokumentation brauchen, weil da kommt es, da braucht man es, das sind die weißen Pläne tot.
Woraus resultiert diese Hemmung im Elektrohandwerk? Ist das überhaupt eine Hemmung?
Es ist sicherlich eine Hemmung in breiten Bereichen. Möglicherweise ist es so, dass leider die Betriebe durch die extreme Bürokratisierung, die die Politik auch in der EU, aber auch in Deutschland seit Jahren vorantreibt, einfach gar keine Zeit mehr haben, sich mit neuen Ideen zu beschäftigen. Viele denken dann schon wieder was Neues, schon wieder neue Technologie. Das ist es aber nicht wirklich, sondern BIM ist was ganz, ganz anderes. BIM ist nicht ein neues Bussystem. BIM ist nicht irgendeine neue Ladestation, sondern BIM ist die totale Veränderung dessen, was wir jemals gekannt haben. Und insoweit ist es wichtig, sich mit dem Thema zu befassen, weil es allein im eigenen Unternehmen für solche Einsparungen an Arbeitszeit sorgen kann, dass man wieder Lebensqualität hat, wieder am Freitag um 12 Uhr heimgehen kann.
Du hast es eben gerade schon angerissen, Bussystem. Merkst du bei KNX-Planung einen Vorteil im Bereich BIM?
Ja, natürlich ist es generell so. Man muss sich ja überlegen, dass CAD-Softwaren heute bereits in der Lage sind, bei BIM zu unterstützen, die zum Beispiel wissen, dass Busteilnehmer maximal 64 Stück auf einer Leitung gibt. BIM kennt zum Beispiel den Begriff der Systeme. Also BIM erkennt, eine CAD-Software erkennt, was gehört zum Bussystem, was gehört zur Zählanlage, was gehört zur Sprechanlage und kann daraus ableiten, dass Bussystem so gar nicht funktionieren kann, weil es viel zu viele Teilnehmer wären zum Beispiel. Aber es geht noch viel weiter. Warum sollen wir als guter Planer KNX zum Beispiel sehr tiefgehend planen, physikalische Adressen bereits vergeben, auf Räume einordnen? Warum soll das die Elektrofirma wieder komplett abtippen? Das wird künftig, und es geht auch teilweise jetzt schon, einfach vom Planer übergeben und die Firma liest nur noch ein und hat es wesentlich leichter.
Ich möchte nochmal auf die Praxis zurückkommen und das Elektrohandwerk 5%, das ist in der Tat, weil BIM ist ja nicht erst seit gestern im Gespräch und es gab viele Foren, es gibt viele Fachbeiträge zu diesem Thema. Wenn ein Elektrohandwerksunternehmer jetzt sagt, ich denke, ich möchte die Zukunft nicht verschlafen, sondern einsteigen in BIM, was muss er überhaupt tun? Welches sind die ersten Schritte? Welche Investitionen stecken eventuell dahinter?
Also generell ist es sinnvoll, wenn er Mitglied bei einer Innung ist, auf die Innung zuzugehen, auf den Landesinnungsverband, auf uns als ZVIH. Wir haben da viele unterstützende Maßnahmen. Wir sind da auch ich persönlich für Unternehmen, die sich interessieren. Ich halte momentan ganz, ganz viele Vorträge seit letztes Jahr auf Messen überall. Also einfach mit dem Thema sich befassen. Manche von den Firmen haben eigentlich alles, was sie brauchen. Manche haben eine geeignete CAD-Software, die es heute bereits kann, haben sich nur damit nie beschäftigt. Im schlimmsten Fall muss man sich vielleicht mit einer CAD-Software beschäftigen, eine neue kaufen. Auch da unterstützen wir gerne als ZVIH mit Parametern. Wir erklären den Firmen, was möglich ist, was sie vielleicht brauchen. Kleinere Betriebe brauchen vielleicht nicht alles, was große brauchen, wenn es Richtung Facility Management geht. Aber da sind wir als Verbandsorganisation gerne behilflich.
Welche Fragen sind noch offen bei BIM? Das ist ja, denke ich, noch nicht ganz abgeschlossen, auch wenn man an Schnittstellen denkt, Ähnliches. Wo sind aus deiner Sicht noch Defizite oder gibt es die überhaupt?
Ja, die wesentlichen Fragen sind alle noch offen. Also es gibt, wenn man die Normenlandschaft anschaut, schon Definitionen. Wir reden ja heute beim BIM-Austausch nicht mehr vom Austausch per DWG oder DXF, sondern beim Austausch per IFC. Diese Geschichten sind geklärt. Aber künftig ist es so, dass wenn die Elektrofirma einen Auftrag bekommt, sie nicht zwangsläufig den weißen Plan schuldet als Dokumentation oder als Werk- und Montageplanung, der immer so ausgeschaut hat, wie er ausgeschaut hat, der Wechselschalter ausschaut, den Wechselschalter ausschaut, sondern künftig reden wir von Begriffen wie LOGs, LOIs und so weiter. Künftig kann der Kunde vorher entscheiden, wie wichtig ihm das Gebäude ist und welche Informationsdichte er möchte. Das heißt, kann zum Beispiel sein, dass beim hochkomplexen Gebäude, das ein Forschungsgebäude ist, wo oben im 9. Stock ein spezielles Mikroskop steht, es auf eine Spannungshöhe ankommt, dass dann das Berechnungsergebnis dieses Spannungsfalls zu dieser einen Steckdose in der Dokumentation mit übergeben werden muss. Das nennt man dann zum Beispiel LOI 500. Und diese Definitionen, was ist LOI 500 und 300 bei einer Steckdose oder bei einer Leuchte, ist noch gar nicht definiert. Das übernehmen wir gerade als ZVIH, als VDE.
Jetzt hast du ein paar Beispiele genannt, wie ihr euch im Verband da engagiert und dass ihr da Anwendungsfälle und Beispiele schafft. Hast du aus der Praxis auch ein Beispiel, wo du sagst, okay, da hat BIM wirklich uns einen Riesenvorteil gebracht, uns vielleicht sogar wirklich Kosten gespart, und wenn wir da jetzt nicht mit BIM gearbeitet hätten, dann wären wir schreiend rausgelaufen, übertrieben gesagt.
Ja, ich kann gerne mal zwei Beispiele sagen. Wir haben ein Objekt in München geplant, 370 Stromzähler, musste dann Zähler haben. Wenn man weiß, Stadtwerke München, schwierigste Energieversorger Deutschlands, glauben, für sie geht deutsches Versorgungsrecht nicht, dann musst du auf den Millimeter nachweisen, dass die Zähler da reinpassen. Und es kam nicht wie immer zu einer Beanstandung, die aber nicht richtig war, weil die Stadtwerke nicht erkannt haben im 2D-Plan, dass das Fenster auf 6 Meter ist. Die hatten nämlich gesagt, Fenster und Zählerstrang geht nicht. Geht natürlich doch im großen Raum. Ein schönes Beispiel oder Kollisionen von großen Steigtrassen oder auch aus der Praxis von der eigentlichen Arbeiterkalkulation. Das können Firmen auch schon machen in der Ausführung. Wir haben es in der Planung. Wir sind seit 2,5 Jahren das erste Planungsbüro, was BIM2AFA macht, was also mit viel Leidenschaft im CAD-System plant, sich das alles gut überlegt und dafür das Angebot, die LVs nicht mehr machen muss. Und bei dem ersten größeren Projekt, das wir vor 2,5 Jahren damit gemacht haben, 72 Wohnungen in Nürnberg, hätten normalerweise 2 Mann von mir 3 Wochen gebraucht, um die LVs zu erstellen für Elektro- und Brandmeldeanlage. Da waren 12.000 Bauteile drin und das macht die Maschine heute in fehlerfreien 35 Minuten statt 6 Mannwochen. Und wenn man sich überlegt, Fachkräftemangel und Bürokratisierung, dann kann man das ganz klar als Zeichen nehmen, dass wieder Qualität und Ruhe im Büro einkehrt, weil man viele Dinge einfach gar nicht mehr machen muss, weil es die Maschine macht.
Gehen wir mal davon aus, BIM ist 100% implementiert und alle Informationen sind dokumentiert, abrufbar. Wird das die Wirtschaftlichkeit bei Bauplanung in der Zukunft erhöhen? Gibt es so etwas dann wie eine Modellplanung, die andere übernehmen können? Wie transparent ist überhaupt BIM dann für andere Bauherren potenzielle, wenn so ein Objekt fertiggestellt ist?
Also auf jeden Fall wird es zu massiver Kosteneinsparung führen, weil wir alle die Problemchen kennen. Ne? Das Beispiel, was ich gerade aus München erzählt habe, war ein Objekt, das nicht so begonnen hatte mit der Planung. Wir sind da später eingestiegen, da waren Dinge schon fertig. Das Gebäude ist mit 370 Wohnungen ein halbes Jahr später in Betrieb gegangen. Mehrkosten pro Monat 500.000 Euro. Sowas gibt es nicht mehr, sondern die Themen werden einfach sauber, was heute geht, im Vorspann geplant, überlegt, gemeinsam besprochen, auch visuell besprochen, auch die unterschiedlichen Planer. Verstehen die Sprache des anderen, weil sie sehen und nicht hören. Und es führt ganz klar zu Kosteneinsparungen, weil wir weniger Verzug haben, weil wir weniger Mehrkosten für Beseitigungen von Problemen haben. Das müssen aber für die Firmen nicht negativ sein. Vielleicht verlieren sie einen an den Nachtrag, aber in ihrer eigenen Firma führt es dazu, dass sie nicht mehr so viele Leute brauchen, weil wir gerade als ZVH gerade ganz viel tun, dass künftig eine Ausschreibung, die ich als Planer vielleicht neutral machen muss, weil es für den Staat ist, nicht mehr eingetippt werden muss, sondern mit Mapping automatisch Handwerkersoftware automatisch Angebote draus machen. Wenn man sich überlegt, welchen Aufwand Firmen oft haben, Ausschreibungen für geförderte Maßnahmen zu machen, wo sie auf irgendeinen Standardleistungsbuchartikel, vielleicht irgendeinen Schalter von eurem Hause drauf raussuchen müssen, diese Geschichten werden künftig automatisch gehen. Und das wird dem Unternehmen derart viel Marge und Geld und Freiheit zurückgeben. Das kann man sich heute noch gar nicht vorstellen.
Wir haben ja unseren Podcast, die Überschrift, wie man sich von Albträumen erfolgreich befreit, gegeben. Ich denke, BIM spielt dabei auch eine Rolle. Aber ich habe diesen Albtraum ja auf eurer Homepage gelesen. Wenn du aus deiner Praxiserfahrung berichtest, du hast ja eine Intention gehabt, das auf die Homepage zu bringen, Albtraum-Bauprojekt. Der Albtraum kommt ja aus dem Germanischen, die Alben, die einen heimsuchen. Welches sind denn dort die stärksten Alben, die den Bauherrn um die Nachtruhe bringen?
Ja, die stärksten Alben sind ja nicht nur für den Bauherrn, die sind ja vor allem für die Elektrofirmen, weil Elektrofirmen ja den Nachteil haben, dass sie eine der letzten am Bau sind. So, und wenn alle anderen vorher es falsch gemacht haben, wenn der Architekt 5-mal umgeplant hat, wenn der Bauherr 3 neue Entscheidungen getroffen hat, dann muss die Elektrofirma am Ende das immer irgendwie ausbaden, weil der Einzugstermin, der steht fest. Und das ist die große Chance für die Elektrofirma, dass sie quasi ein Bauvorhaben vorfindet, wo das alles sauber geklärt ist, wo das dann nicht mehr passiert. Und wie funktioniert das? Ich sag mal, Beispiel ist ja, vor einiger Zeit in Nürnberg hatten, da hatten wir nur den Auftrag für die Planung für Elektro und nicht HLS. Und da hatten wir wie immer abgestimmt in der abgehängten Decke, die oberen 20 Zentimeter wir, HLS unten. Und dann haben wir gedacht, geht so. Ne? Geht nicht so. Ich habe dann irgendwann darum gebeten, dass wir auch mal eine IFC von HLS bekommen. Haben die gesagt, haben wir doch alles abgestimmt. Ja, verkürzt erzählt, Fakt ist, der Albtraum wäre gewesen, dass das komplett schiefgegangen wäre. Wir hatten 3 Runden gebraucht, trotz intensiver Abstimmung, weil es massive Kollisionen gab, weil halt bei HLS wieder irgendein Blech weggestanden war, irgendeine Schraube und man hätte es nie so bauen können. Und das ist genau das Thema Albtraum, was wir vermeiden, dass wir halt einen digitalen Zwilling bauen, einen Nachbau, wie bei Architekt früher ein Karton und alle nur erdenklichen Fehler wegbekommen. Der Albtraum ist Gegenteil, ist das, wenn sie es nicht machen oder wenn es nicht magst, dann werden halt die Probleme entstehen, dass im riesen Betonkeller irgendwelche Durchbrüche nicht da sind, wo wir es brauchen. Wir mit Kernbohrungen wieder anfangen. Und das sind Dinge, die heute kein Mensch mehr braucht.
Wenn du zurückblickst, denn ich erinnere mich an die 90er, den Beginn der 90er Jahre, da sprachen auch die Verbände, haben sich ja an einen Tisch gesetzt, alle vom Gewerke übergreifenden Arbeiten. Hat sich das zufriedenstellend entwickelt? Das ist ja eigentlich die Voraussetzung auch dann für BIM, dass alle Hand in Hand arbeiten, dass es funktionstüchtig ist. Hat sich da Gravierendes verändert oder kann man sagen, na so wirklich ist es nicht in Fahrt gekommen?
Nein, es funktioniert natürlich, es funktioniert seit Jahren schon, auch in Deutschland. Auch wenn die Projektanzahl noch nicht so groß ist, ich kann euch viele Beispiele sagen, wo es tatsächlich funktioniert. Ich hatte einen Fall mit einem Gericht, da hat der Kunde ein Rauchansaugsystem gebraucht. Das ist so eine Staubsaugeranlage, gibt es keine Rauchmelder, sondern so kleine Schläuchchen. Und da kam eine große deutsche Firma, die Willy Brandt-Anlagen baut, und hat gesagt, das klappt niemals. In der abgehängten Decke ist HLS und Elektro- und Rauchansaugsystem noch auf keinem Projekt dieser großen Firma. In der Welt ist es so gebaut worden, wie der Fachplan es geplant hat. Dann habe ich darauf gesagt, dann wird es ihr erstes Projekt sein. Und es war ihnen ihr erstes Projekt, weil es natürlich geht, weil wenn die Gewerke wirklich zusammenarbeiten, gerade die Planer, wenn sie die Räume gemeinsam beplanen, ausnutzen und kontrollieren, Kollisionsprüfungen machen, dann funktioniert es natürlich, ist gar kein Problem. Man muss sich nur rantrauen. Das ist eigentlich ja gar nicht schwierig. Ich will einmal die Angst nehmen in der Diskussion, weil es ist nicht wirklich so viel mehr als 2D-Pläne zeichnen. Wenn man mit Leidenschaft seinen Job macht, dann hat man nur ein paar weniger mehr Aufgaben, die aber zu viel weniger Arbeit anschließend führen.
Das ist eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was macht man eigentlich mit der freien Zeit, die man gewonnen hat? Du warst bisher immer sehr engagiert, sowohl in Verbänden als auch politisch, als auch in Ehrenämtern. Wie nutzt du deine Freizeit?
Ich als Franke gehe auf den Bierkeller, ne? Mal ganz am Rande, oder trinke ein Gläschen Wein aus Unterfranken. Meine Freizeit, ja, ich habe natürlich auch Hobbys. Ich mag gerne einfach mal in Natur gehen, einfach mal das Gegenteil tun. Bin auch kein Freund von Windkrafträdern, gebe ich zu, weil ich möchte die Natur sehen und nicht schon wieder Technik. Aber unter anderem habe ich wieder Gleitschirmfliegen angefangen, weil es mich interessiert, weil man da mal einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat.
Gleitschirmfliegen ist ein interessantes Hobby, nicht ganz ungefährlich, denke ich mal. Wo fliegst du, wenn ich fragen darf?
Ja, zurzeit lerne ich es erst wieder in Franken. Ich hatte schon mal eine Lizenz vor vielen Jahren. Die ist aber verfallen, weil ich sie nicht verlängert habe. Und gerade bin ich im Mittelfranken unterwegs. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und erlernen es halt wieder bis zur Lizenz.
Hast du künftig da auch noch andere Pläne? Ich kenne noch einen Gleitschirmfluglehrer der ersten Stunde, der dann in Argentinien mit dem Gleitschirm unterwegs war. Also es gibt ja da, glaube ich, auch unter den Gleitschirmfliegern sehr exponierte und sehr spektakuläre Abflugplätze.
Ich bin im positiven Sinn ein Oldschool-Man. Ich brauche kein Workation oder sonst was. Ich arbeite gerne, muss keine 100 Stunden die Woche arbeiten. Aber ich bin jetzt keiner von denen, der sagt, ich brauche jetzt meine Auszeit. Ich mache meinen Job wahnsinnig gerne, mit Liebe und Leidenschaft. Und ich habe nicht vor, dann mal ein halbes Jahr Gleitschirmfliegen zu gehen. Das mache ich am Wochenende im Urlaub irgendwo, abends mal gerne, jederzeit. Aber wie gesagt, ich liebe meinen Job. Ich muss jetzt nicht irgendwie mal 2 Jahre Auszeit nehmen.
Also du bist sehr geerdet, kann man sagen.
Wenn man das so formulieren möchte. Ich sehe es so. Manche andere, vielleicht Zuhörer, sehen sie es vielleicht gerade nicht so.
Peter, wir sind leider am Ende, sage ich mal, unseres heutigen Podcasts. Das war sehr spannend. Ich denke, das Thema BIM, ja, das wird uns ohnehin die nächsten Jahre begleiten. Gerade bei deiner Aussage 5% im Augenblick haben es implementiert und es sind ja doch einige Hürden dann noch zu überwinden. Ich glaube, die aktuellen politischen, wirtschaftlichen Herausforderungen werden das auch verstärken. Fachkräftemangel ähnliches. Wir werden wirtschaftlicher, rationeller werden müssen und wir werden wahrscheinlich, das entnahm ich auch deinen Wortbeiträgen, dass wir uns massiv entbürokratisieren müssen, weil doch da sehr, sehr viel gelähmt wird. Ja, also herzlichen Dank, Peter, und herzlichen Dank, Georg. Normal kommt das typische Outro heute. Ich möchte aber, ich hatte es eingangs erwähnt, nochmal auf meinen Co-Moderator Georg Pape, mit dem ich fast 100 Podcasts moderiert habe, zurückkommen und mich an dieser Stelle zunächst einmal ganz herzlich für die vielen spannenden Dialoge, Trialoge und Podcasts bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Georg. Ich denke, dass du ja treuer Abonnent unseres Podcasts weiterhin sein wirst. Und wer weiß, vielleicht hören, sehen wir uns irgendwann wieder hier im Podcast. Auf jeden Fall herzlichen Dank noch einmal an dich und herzlichen Dank an dich, Georg, heute, dass du mitmoderiert hast. Du bist sicherlich demnächst auch mal wieder bei uns Mitmoderator, also in unserem Podcast. Ja, da freue ich mich drauf und freue mich natürlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir dieses Format weiterhin spannend mit wechselnden, insofern Wechselspannung passt, Moderatoren auch manchmal begleiten.
Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter@jung.de und möchtet ihr vielleicht selbst einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro Podcast.